ARD.
Ja, ich merke einfach, dass die Arbeitsbelastung als Minister der Finanzen und für Europa stellvertretender Ministerpräsident so hoch ist, dass ich mich nicht in dem Maße, in dem es notwendig ist, mich um meine Partei kümmern kann. Sie wissen, wir sind eine sehr junge Partei und das erfordert die volle Kraft. Und als Minister und Parteivorsitzender, das ist einfach ein bisschen viel für mich. Das schaffe ich einfach nicht.
Ohne Kindertagesstätten ist es schwer, die hohe Beschäftigungsquote von Eltern im Land zu halten, die nötigen Fachkräfte zu binden und Familien letztlich ein gutes Zuhause hier im Land Brandenburg zu geben.
Weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja? Eine Belastungsstufe, die auf keine Kuhhaut geht.
Eine Belastungsstufe, die auf keine Kuhhaut geht. Das betraf diese Woche nicht nur die Proteste gegen die Absage an weitere Verbesserungen beim Personalschlüssel in den Brandenburger Kitas, sondern auch eine Person im Speziellen. Während sich nämlich die Brandenburger Kita-Erzieherinnen und Erzieher im Krippenbereich wohl auch künftig um etwas mehr als 4 Kinder kümmern müssen, will sich Brandenburgs Finanzminister Robert Krumbach vom Bündnis Sarah Wagenknecht nicht länger um 3 Jobs auf einmal kümmern. Nämlich um den als Finanzminister, den als Vizeministerpräsident und den als Landesvorsitzender seiner Partei. Den Posten als Parteichef will er im Sommer abgeben. Und das hat viele dann doch ziemlich überrascht, so kurz vor Ostern. Es geht in dieser Folge der Spreepolitik also um Be- und Überlastungen, um personelle wie finanzielle. Und es geht ganz besonders natürlich um die Ostereier, die das Kabinett dem einen oder anderen pünktlich zu Ostern ins Nest gelegt hat, die aber nicht jedem schmecken. Zu dieser österlichen Folge der Spreepolitik begrüßt sie Amelie Ernst. Legen wir los mit einer Meldung, die so kurz vor Ostern dann doch ziemlich überraschend um die Ecke kam. Robert Krumbach vom BSW will nicht mehr gleichzeitig Brandenburgs Finanzminister, Vizeministerpräsident und Landesvorsitzender seiner Partei sein. Im Sommer oder auch im Herbst will er dann den Landesvorsitz abgeben. Was steckt da dahinter? Die Frage geht an meine beiden Kollegen aus der rbb24-Redaktion Landespolitik, an Nico Hecht und Markus Woller. Hallo zusammen.
Hi. Hallo Amelie.
Ja, was hat der Krumbach sich dabei gedacht? Kurz vor Ostern sagt er so nebenbei, ja, das ist mir alles ein bisschen viel. Was ist da los?
Ja, Mittwochnachmittag, ne? Eine Pressemitteilung, wo drin steht, Herr Krumbach möchte nicht wieder antreten als Landesvorsitzender im Herbst und möchte den Landesvorsitz abgeben. Hat uns auch natürlich komplett überrascht. Aber er sagt, er fühlt sich überlastet, ist als Finanzminister, du sagtest es ja, Vizeministerpräsident und als Landesvorsitzender, das ist ihm einfach zu viel. Und ich sag mal, in gewisser Weise kann man das verstehen. Für ihn war das gerade eine wirkliche Belastung. Er musste ja gerade den Haushalt auf die Beine stellen. Er hat davor auch noch sehr viel tun müssen, was so bei der Anbahnung dieser Koalition zu tun war. Und da ist er natürlich sehr belastet gewesen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sein Landesverband in den letzten Monaten ja auch eigentlich nicht aus dem Knick gekommen ist. Die sind immer noch bei rund 50 Leuten. Das ist wenig mehr oder vielleicht auch
wie
60.
Wie immer noch 50? Also was ist denn da los? Das haben wir noch letztes Jahr schon berichtet, vor der Wahl, als es darum ging, wie groß ist das BSW? Da genau. War immer diese Zahl 50, 44, 50.
Genau das ist das Problem. Sie kommen einfach nicht voran. Und insofern kann man schon verstehen, dass man sagt, man muss sich darauf konzentrieren und da braucht es auch Kräfte, die sich da voll reinknien können. Ich glaube, die Partei muss jetzt da auch erstmal richtig vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Das ist ja bisher noch so eine Top-Down-Geschichte. Also da wird viel von oben oktroyiert, sagt man, also von oben eingeflüstert. Und es braucht schon irgendwie eine Partei, die das auch trägt. Und das muss jetzt organisiert werden. Und dass es da vielleicht jemand anders braucht als ihn, das kann ich aus meiner Sicht schon gut verstehen.
Spielt da auch Druck von außen eine Rolle? Was meint ihr? Also ist Sarah Wagenknecht da jetzt im Hintergrund, ihr sagst schon, Top-Down. Diejenige, die sagt, das ist nicht gut, diese Ämterhäufung sozusagen, Parteiamt, dann das Ministeramt, das hat ihr in Thüringen ja schon nicht gefallen, dass da die beiden Landesvorsitzenden vom BSW, Wolf und Schütz, gleichzeitig Mitglieder im Kabinett sind. Spielt das auch hier in Brandenburg eine Rolle?
Ganz genau, damit ist ganz sicher zu rechnen, weil die Wogen schlagen da in Thüringen hoch. Der Ärger ist auf beiden Seiten offenbar ziemlich groß. Man sagt vom Bundesvorstand in Berlin, Frau Wagenknecht sagt, das haben wir doch alle so miteinander ausgemacht, und in Thüringen sagt man, ja, eigentlich ist das aber jetzt längst nicht der richtige Zeitpunkt. Aber offensichtlich gehen die Meinungen da weit auseinander und von aus Berlin kommt eine Menge Druck, dass man da jetzt das so handhabt, die Trennung von den beiden Ämtern.
Aber Krumbach scheint sich dem ja zu fügen, Nico. Also der sagt dann offenbar, na gut, okay, machen wir so.
Er scheint sich zu fügen oder vielleicht kommt es auch gerade ganz zur rechten Zeit. Ne? Also da kommt so ein bisschen, beide Sachen, glaube ich, kommen da so ein bisschen zusammen. Die Arbeit ist sicherlich sehr groß, weil mit 50 Leuten, da kann man auch wenig verteilen. Das war ja auch schon im Wahlkampf so, dass das die Mitglieder selber auch beklagt haben. Und gleichzeitig findet man sich aber auch in so einer Situation in dieser Koalition wieder, wo man im Moment gerade so eine Rolle hat, dass man immer so ein bisschen der Ja-Sager ist. Ja? Zumindest nach außen hin hat man diese Rolle, so wird man auch von anderen dargestellt. Und da würde so ein Move natürlich helfen, wenn man jemanden auf diesen Platz installieren könnte, der dann von der Seitenlinie öfters mal einfach mal lauter bellen könnte, mal ein bisschen bissiger zupacken könnte. Und das kannst du als Mitglied der Regierung natürlich schlecht.
Genau, und das fehlt gerade so ein bisschen.
Es ist natürlich sowas, da hilft Herr Krumbach im Prinzip ja auch Sarah Wagenknecht so ein bisschen in der Argumentation zu sagen. Also bisher hieß es ja, in Brandenburg läuft es auch so, Herr Krumbach hat das auch und das wird es jetzt nicht mehr geben. Jetzt wird Frau Wagenknecht sagen können, ja guck doch, Brandenburg macht das.
Die Thüringer sollen sich mal schön irgendwie orientieren. Ne?
So wird es sein.
Wir kommen gleich noch zur Frage, wer könnte denn XY sein an der Spitze des BSW als Nachfolgerin, Nachfolger. Aber erstmal noch der Blick, bleiben wir bei der Koalition. Was heißt das denn für die Koalition, wenn Krumbach da raus ist? Stärkt das die Koalition? Schwächt das die Koalition? Macht das gar nichts?
Das ist eine spannende Frage. Ne? Also gerade wenn man davon ausgeht, dass man da jetzt tatsächlich jemanden installieren will, der Kritik übt, offener, dann ist das natürlich nicht wirklich eine Stärkung für die Koalition, oder?
Das sehe ich ganz genauso. Und ich meine, es war ja auch so, dass der Ministerpräsident Woidke darauf bestanden hat, dass Herr Krumbach als Parteichef auch mit ins Kabinett geht, damit wahrscheinlich auch sozusagen es nicht vor immer von außen irgendwelche Angänge an die Koalition gibt. Das wird jetzt anders sein. Also sobald es jemanden gibt, der ganz raus ist, also der weder als Minister irgendwie eingebunden ist, noch in der Fraktion, sondern von außen raufgucken kann und dann immer sagen kann, ja, da macht er Fehler und da macht er Fehler und sich sozusagen als Gegner positionieren kann. Das wird, glaube ich, dem BSW oder soll, glaube ich, dem BSW auch am Ende ein bisschen helfen, wieder sichtbarer zu werden. Weil, naja, also nach dieser Haushaltsdiskussion, die wir jetzt ja auch gerade gehabt haben, ist es schon so, dass das BSW so ein bisschen an Sichtbarkeit verloren hat.
Aber dann ist ja genau da jetzt die Frage, sind wir wieder bei den 50 Leuten, aus diesem Pool muss es ja kommen. Wir rechnen mal eine Handvoll schon mal ab, die sind ja schon im Landtag, so 13 Leute. Dann haben wir noch ein paar Leute im Kabinett, da bleiben also noch zwei Hände voll übrig, aus denen Mr. oder Mrs. X kommen müsste. Als neue BSW-Landeschefin quasi jemand, den wir jetzt noch gar nicht kennen, oder was?
Nee, ich glaube, die Zeichen sind da ziemlich deutlich. Man hat ja von den wenigen gerade einen ganz bestimmten freigeräumt, den man wiederum im Bundestag installieren wollte, Stefan Roth, der ja schon Büro von Sarah Wagenknecht geleitet hatte. Dann war er hier derjenige, der den Parteiverband aufbauen sollte in Brandenburg. Robert Krumbach hat übernommen. Stefan Roth sollte wieder nach Berlin, weil man fest davon ausgegangen ist, dass man in den Bundestag einzieht. Und das hat ja jetzt nicht geklappt. Stefan Roth praktisch dürfte jetzt so ein bisschen freigespielt sein und da auch einfach von den Fähigkeiten, wie wir sie bisher beobachten könnten, derjenige ist, der da am meisten in der Lage ist, die Fäden zu spinnen und in der Hand zu halten, glaube ich, ist er der Mann, auf den die Zeichen da verweisen.
Stimmt, da haben wir jetzt ein paar Leute, die dachten, sie werden was im Bundestag.
Ganz genau.
Die müssen wir jetzt natürlich mitdenken, die müssen ja auch irgendwo unterkommen.
Wobei Krumbach sagte, es soll schon ein Brandenburger werden. Aus seiner Sicht soll es schon irgendwie jemand sein, der also hier aus dem Landesverband auch sind, also von außen sollte es das nicht sein.
Genau, also Stefan Roth wäre eine Variante, kommt ja auch aus Brandenburg, aber nicht die einzige, ne?
So ist das. Also Friederike Bender stünde auch noch auf der Liste. Ist die Sache, also als Kandidatin, als Spitzenkandidatin vom BSW bei der Bundestagswahl, ist gebürtige Berlinerin.
Das ist auch nicht in den Bundestag gekommen?
Genau, muss versorgt werden, hat kein Büro mehr, musste man räumen.
Ja.
Und nun brauchst du ein neues. Aber
ist aber Berlinerin.
Genau.
Also das ist natürlich, wenn man wirklich eine Brandenburgerin haben will hier beim BSW, dann würde es nicht ganz passen, wobei ich weiß nicht, wie man es denn auslegt, weil, wie gesagt, die Personaldecke ist ja nicht so dick, dass man hier die Riesenauswahl hat. Also muss man vielleicht auch gucken, wer hat die Qualifikation, wer kann, was ihr sagt, diese Position von der Seitenlinie auch gut spielen. Das kann ja sicherlich nicht irgendjemand machen. Da muss ja auch jemand ein Standing haben und auch einen Rückhalt vielleicht von der Bundespartei, dass man sich das auch leisten kann, in eine Koalition reinzufunken.
So wird es sein. Wir werden sehen, was dann rauskommt.
Und was würdet ihr sagen, abgesehen von der Herkunft und vom Standing, was sind so die To-Dos ganz oben auf der Liste für den oder die neuen BSW-Landeschef, Chefin?
Naja, wie gesagt, also der Aufbau des Landesverbandes ist, glaube ich, erstmal ganz vorne. Da heißt es ja, da warten hunderte Mitglieder darauf, irgendwie aufgenommen zu werden. Ehrlich gesagt.
Ja, seit ewigen Zeiten müssen die ja schon warten. Genau, ja. Das haben wir letztes Jahr auch schon erzählt.
Genau, aber das ist so ein bisschen die Frage, warten die wirklich noch? Und bei dem, was alles jetzt gelaufen ist in Brandenburg und bei den ganzen Haushaltsgeschichten, wo das BSW ja gerade sehr viele Grausamkeiten auch verkaufen musste, frage ich mich, sind die alle wirklich da und wird es dann diese große Eintrittswelle überhaupt geben? Werden wir sehen.
Genau, und zu all diesen Grausamkeiten oder einigen davon, sogenannten Grausamkeiten, für manche jedenfalls, kommen wir jetzt. Ja, dann wechseln wir jetzt zum eigentlich großen Thema, über das wir diese Woche sprechen wollten, dem dicksten Osterei sozusagen. Das ist der Entwurf für den Doppelhaushalt 2025-26, der in diesen Tagen von rechts auf links oder vielleicht auch wieder zurückgedreht wird, man weiß es nicht. Da hat die rot-lila Koalition dem einen oder anderen doch einiges ins Nest gelegt, um im Bild zu bleiben. Und es gab jetzt nicht immer nur freudige Gesichter diese Woche. Wobei, das ist natürlich erstmal nur ein Entwurf, ne? Da wird noch einiges verändert, da wird noch hin und her diskutiert an verschiedenen Stellen. Aber im Juni, also so viel Zeit ist auch nicht mehr, vor der Sommerpause will man den Haushalt dann auch verabschiedet haben. Wohlgemerkt, das ist der Haushalt fürs laufende, jetzt schon laufende Jahr und fürs kommende. Das wird also auch mal Zeit. Nico und Markus sind weiterhin bei mir. Wir gehen jetzt mal ein paar der strittigen Punkte oder auch Ostergeschenke durch. Starten mit dem ganz dicken Osterei Bildung. Lehrerinnen und Lehrer, haben wir auch berichtet schon, mehrfach sollen ab dem zweiten Halbjahr des kommenden Schuljahres jeweils eine Stunde länger vor der Klasse stehen und unterrichten. Da gab es erstmal eine ziemliche Welle, Markus. Ist die inzwischen abgeebbt?
Also ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht. Also jeden Tag gibt es neue Kritik, steht auch in der Zeitung. Jetzt hat sich ja auch herausgestellt, dass am Ende tatsächlich Lehrerstellen gestrichen werden sollen. Also bisher hieß es irgendwie, es soll keinen Aufwuchs geben oder diese 600 Stellen, glaube ich, die der Bildungsminister gefordert hat, die wird es nicht geben. Jetzt auf einmal stellt sich raus, 241 Stellen werden tatsächlich gestrichen. Da ist schon wieder der nächste Konflikt programmiert. Ich habe auch gelesen, dass Schüler sich jetzt gerade aufregen darüber, dass sie weniger Prüfungen machen sollen, weil sie das nicht gut finden. Lehrer genau. Sagen...
Diese Zentralklausuren oder dass nur noch zwei Klausuren in irgendwelchen Fächern eine Rolle spielen und nicht mehr so viele, ne? So
genau.
Viele Tests geschrieben werden.
Genau, genau. Und das und auch Lehrer sagen, es soll ja weniger Kopfnoten jetzt auch geben, nur noch irgendwie in bestimmten Jahrgängen. Das wäre auch nicht gut für die Schüler, weil die sich dann beim Berufseinstieg nicht mehr damit bewerben könnten. Das finden die auch alle nicht gut. Und die Lehrer, die sind einfach generell noch auf der Zinne. Also das ist, wie es ist. Diese eine Unterstunde mehr, die heißt ja am Ende auch Vorbereitung, die heißt immer Nachbereitung, die wird da aber nicht ausreichend mit eingerechnet aus deren Sicht. Ja, und die haben ja schon zum 21. Mai, glaube ich, zur Haushaltsdebatte, zur Großdemo aufgerufen.
Genau, ist das auch vielleicht ein bisschen viel Aufregung, wie das so ist bei Lehrerinnen und Lehrern, wenn sie doch wirklich woanders entlastet werden bei den unterrichtsfernen Aufgaben?
Ja, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, weil Lehrer auch unterschiedlich im Land auch unter Druck stehen. Ja? Also je nachdem, wo man arbeitet und so, wenn man jetzt irgendwo auf dem Land arbeitet, dann hat man auch immer sehr viel Fahrtweg. Das muss man ja auch mal irgendwie mit einberechnen. Und wenn es da mehr Stunden zu geben gibt und auch mehr Vorbereitung zu tun gibt, dann wird das am Ende doch ein sehr langer Tag, das muss man auch mal sagen. Und zum anderen ist es so, dass Lehrer auch unterschiedlich sozusagen entlastet werden. Also Oberschullehrer zum Beispiel, für die steht in diesen Entlastungen eigentlich nicht so richtig viel drin. Die haben viele von diesen Prüfungen, die man da jetzt abschaffen will, die haben die gar nicht. Und die stehen jetzt einfach mit der Stunde mehr da. Auch diese Sache mit der KI, also ich glaube, da lachen die Lehrer noch drüber, soweit sind wir einfach noch gar nicht. Also es soll ja, die Idee war ja, KI soll die Lehrer entlasten. Also ich glaube, das ist schon was, wo man eher so mit einem Augenzwinkern hinguckt und sagt, nee.
Und das geht so weiter, nicht. Ne? Bei dem Personal, den multiprofessionellen Teams, die ja auch entlasten oder einfach den Leuten, die dann Verwaltungsaufgaben übernehmen würden. Bei den Gewerkschaften sagt man, die gibt's nicht.
Spannend ist ja, wir haben es gerade schon erwähnt, dass eigentlich alle Parteien vor der Wahl gesagt haben, Bildung ist unsere absolute Priorität. Also das ist wirklich das Wichtigste überhaupt. Da gab es eigentlich keine Diskussion zwischen irgendwelchen Parteien, sondern alle haben auf ihre Weise gesagt, Bildung ist es. Ist das denn jetzt wirklich noch der Fall, Nico, bei SPD und BSW? Also gerade auch beim BSW hat man das sehr nach vorne gestellt und ist jetzt relativ ruhig, würde ich mal sagen.
Priorität war die Formulierung auch bei der Präsentation des Koalitionsvertrages, ne? Und jetzt, wo die Haushaltspläne auf dem Tisch liegen, da gucken wir alle so ein bisschen anders drauf. CDU-Chef Jan Redmann, er hat das auch ganz suffisant, bissig dann formuliert. Also er meinte, wenn wir damals alle noch bedacht hätten, dass die Ankündigung vom Finanzminister kommt, Bildung habe Priorität, dann hätten wir alle schon damals gewusst, dass das eher eine Drohung ist. Das ist so ein bitterer Schmunzler, aber das ist tatsächlich der Ton der Kritik, die sich die Koalition da jetzt gerade anhören muss. Da ist einfach ganz viel Unverständnis, wie da Wahlversprechen gerade vom BSW und die Pläne jetzt übereinander zu legen sind. Also wir haben mit dem GEW, der Gewerkschaft der Lehrer, mit dem Chef Günter Fuchs gesprochen, der damals, ich kann mich gut erinnern, so seinen Vorhang aufgezogen hat und dann stand so auf der Straße ein großes Plakat vom BSW, mehr Lehrer. Also die sind, Markus hat es ja auch schon gesagt, alle ziemlich auf der Zinne, weil Priorität kann man natürlich da jetzt nicht mehr wirklich erkennen.
Genau, also beim Thema Bildung sind die Schulen das eine schwierig und bei den Kitas gab es ähnliche Diskussionen diese Woche, wo es hieß, naja, also wir wollten doch eigentlich besser werden und wir wollten auf den Betreuungsschlüssel in der Krippe auf 1:4 kommen, bessere frühkindliche Bildung. Ist jetzt auch nicht mehr so das Thema, Nico, ne?
Nee, es klingt für den Laien natürlich so ein bisschen nach Kinkerlitzchen. Der Schlüssel jetzt ist bei 4,25. Für August sollte er auf 4 abgesenkt werden und das ist jetzt abgeblasen. Da denkt der Laie, naja, so groß kann der Unterschied nicht sein. Aber für die Fachleute ist das schon ein ganz schön großes Problem. Also einfach mal, um da zu gucken, um das einordnen zu können. Die Bertelsmann Stiftung gibt da so Empfehlungen raus, wo die Branche sich orientiert und da ist der Schlüssel 1:3. Ne? Und dann ist das natürlich auch ein ganz theoretisches Konstrukt, so ein Betreuungsschlüssel 1:4,25. Ein Viertelkind gibt es sowieso nicht, aber das ist natürlich eine Berechnungsgrundlage. Aber wer als Eltern, als Mama, Papa in die Kitas reingucken kann, der weiß, das zählt, um am Ende mein Personal in diesen Kitas zusammen zu bekommen. Und da wird nicht einberechnet in diesen Schlüssel, dass die Leute Urlaub machen müssen, dass sie Schichten arbeiten müssen, dass sie krank werden oder zur Weiterbildung weg müssen. Also das ist ein sehr theoretisches Konstrukt, was auch bisher eher schlecht ja funktioniert hat.
Und jetzt haben ja einige Kita-Leitungen die Woche auch schon gesagt, na, da müssen wir vielleicht sogar wieder Personal entlassen, weil wir die nicht mehr in unserem Rechnungssystem quasi drin haben und dann sollen auch nur noch bis zu 8 Stunden Betreuung finanziert werden vom Land. Also drehen wir jetzt sogar wieder alles zurück, wo wir doch lange die Diskussion hatten, wo kriegen wir die ganzen Erzieherinnen und Erzieher her, wir wollen doch besser werden und so weiter. Jetzt denkt man so ein bisschen, ist man im falschen Film gerade.
Wir haben, erinnert euch, letztes Jahr eine große Welle hier von Protesten, auch gerade in Potsdam erlebt. Da ist von Kita-Kollaps die Rede gewesen, von Betreuern, von Erziehern, die eigentlich auf dem Zahnfleisch kriechen und eigentlich wäre hier Verbesserung extrem angesagt. Das haben uns die Wohlfahrtsverbände ja auch nochmal so bestätigt. Also die sind natürlich alle jetzt auch ziemlich genervt, dass sie diese Diskussionen darum, wo es Verbesserungen bedarf und auf was für eine Art und Weise wieder führen müssen. Wieder und wieder.
Und am Strich, Markus, würdest du sagen, gerade bei Schulen und Kitas, das war alles Fake, sage ich mal, von SPD und BSW. Diese Priorität, die gab es nie wirklich oder hat man jetzt erst gedacht, oh, jetzt fehlt so viel Geld, da müssen wir jetzt leider an die Kitas und Schulen ran.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, wie du sagst. Natürlich ist Bildung etwas, was man in den Wahlzeiten gerne nach vorne stellt und so. Und dann ist es aber auch etwas, wo man am Ende wahrscheinlich, weil es da auch sehr viele Lehrer gibt, da gibt es halt auch Sparpotenzial. Das ist einfach so. Und da muss man am Ende wahrscheinlich, wenn man sich dann in die Augen guckt, auch sagen, naja, irgendwo muss das Geld herkommen. Vielleicht, wir haben darüber noch nicht gesprochen, aber ich sage mal so, die Not ist groß bei uns. Ja, also es ist nicht so, dass wir unglaublich viel Geld zu verteilen haben in diesem Haushalt. Das muss man, nämlich die andere Seite, die halt auch da ist. Wir müssen 2 Milliarden Euro Schulden aufnehmen in den nächsten 2 Jahren, einfach weil kein Geld da ist und das muss irgendwo herkommen und da leiden ja nicht nur die Lehrer drunter und die Bildung, sondern auch viele andere Projekte.
Genau, kommen wir gleich noch zu einem weiteren dicken Haushalts-Osterei, das für Wirbel gesorgt hat diese Woche, die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau. Auch da hieß es lange von außen, natürlich, wir müssen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Auch da waren sich im Prinzip erstmal ja alle einig. Und dann stand da plötzlich erstmal eine Null auf dem Papier, doch gar kein Geld mehr für den sozialen Wohnungsbau. Dann standen da wieder 250 Millionen Euro. Was war da denn los, Nico?
Es ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich sag mal vereinfacht, die Fördermittel, die kommen aus dem sogenannten Landeswohnungsbauvermögen. Daraus werden die geschöpft und dafür muss einigermaßen regelmäßig auch ein Wirtschaftlichkeitsbericht erstellt werden, damit man den dann eben die Summe, die daraus gewonnen werden kann, auch im Haushalt benennen kann. Und Fakt ist auch, dass da eben nicht ein Nullstand in diesem Haushaltspapier, sondern der Vermerk, ganz klar, wer das mal nachgucken will, Seite 74, dass der Wirtschaftlichkeitsbericht noch nicht so weit ist und die Rechnungsergebnisse dafür nachgereicht werden. Durchgesetzt hat sich aber der Zungenschlag, die Gelder sind gestrichen, weil ja keine Summe da stand. Und dann steht im Raum, die Koalition, gerade das BSW, streicht hier mit dem BSW-Infrastrukturminister wiederum Gelder für den sozialen Bereich.
Wobei der Infrastrukturminister natürlich auch dazu beigetragen hat, indem er in Zeitungsinterviews schon deutlich behauptet hat, hier würde gestrichen werden müssen und es sei eigentlich gar kein Geld da. Also da hat er schon seinen eigenen Anteil. Ich glaube, das ist so ein bisschen generell ein Problem dieser Landesregierung jetzt im Haushaltsprozess, dass einfach die Kommunikation, wie man mit den Grausamkeiten umgeht, die ist einfach nicht gut. Und das merkt man in dem Fall jetzt auch wieder.
Oder wartet man einfach, vielleicht merkt es ja keiner oder vielleicht kommen wir ja auch mit einer Null so durch, wenn wir es erstmal offen lassen und wenn es vielleicht doch keinen interessiert, weil das ist ja ein großes Papier, wo man gucken muss, wer liest überhaupt was und welches Detail kommt dann ans Licht und Das ist dann so eins. Ne?
Genau, das ist eins. Bei den Lehrern war es ja auch so, dass im Prinzip sie vorher sogar explizit gesagt haben, wir streichen keine Stellen und jetzt stellt sich raus, sind doch Stellen gestrichen worden. Also das scheint so ein bisschen ein Muster zu sein.
Und dann kam ja noch dazu, dass Detlef Tabbert, der Infrastrukturminister, der Zuständige, nicht anwesend war, zumindest in Teilen bei den Haushaltsverhandlungen. Stichwort Kreuzfahrt statt Schiffbruch beim Haushalt. Also ist das so? Da sagt die grüne Jugend schon, das geht ja alles gar nicht. Ist das jetzt nur Polemik oder hat sich Detlef Tabbert da wirklich rausgezogen?
Das ist schon so, dass er weg war und zwar über mehrere Wochen im Haushaltsprozess. Und das ist schon was auch in den letzten Wochen, die BZ hat es jetzt nochmal groß gemacht, aber in den letzten Wochen ja auch hinter den Kulissen schon gelästert wurde. Und wenn es jetzt so viel Kritik gerade an seinem Haushalt gibt, dann ist natürlich schon die Frage, hat man da ein gutes Bild abgegeben oder hat man das nicht? Hätte man mich vielleicht doch irgendwie lieber nicht mehrere Wochen mit der Ehefrau vor Brasilien auf Anker liegen sollen?
Und wir haben eben sehr, sehr kritisch geschaut schon auf die Koalition aus SPD und BSW. Deswegen, der Fairness halber, gucken wir auch nochmal auf die Performance von CDU und AfD, also von den beiden Oppositionsfraktionen. Wie machen die sich denn in diesem ganzen Haushaltsprozess? Es sind eben nur noch zwei Oppositionsfraktionen. Die eine, die CDU, sagt sehr deutlich, das ist hier alles gegen die Zukunft Brandenburgs, es wird überall da gespart, wo es um Zukunft geht, also beim Nahverkehr auch beispielsweise, bei den Hochschulen, beim Straßenbau, bei der Bildung eben. Hat man da recht und wie sieht es bei der AfD aus?
Also bei der CDU ist es schon so, dass die jetzt gerade ihre Oppositionsrolle, glaube ich, gefunden hat. Also die drücken da auch auf viele Stellen, wo man dann beim genauen Hingucken dann vielleicht auch mal sagen muss, naja, ganz so ist es nicht. Aber sagen wir mal so, bei der Investitionsquote, da ist es etwas, wo die CDU sagt, ja, es wird also zu wenig investiert. Und es wird zu wenig geschaffen, was am Ende auch für nachfolgende Generationen irgendwie bleibt. Und das kann man schon sagen. Also die Investitionsquote sinkt und das ist natürlich etwas, was man kritisieren kann. Auf der anderen Seite ist der Haushalt auch noch, und das muss man auch sagen, 16 Milliarden pro Jahr ist in etwa dasselbe Niveau, was wir jetzt auch hatten in den letzten Jahren.
Als die CDU noch dabei war beispielsweise in der Koalition?
Ganz genau. Und da kann man natürlich auch nicht davon sprechen, dass jetzt irgendwie die neue Koalition aus BSW und SPD da die Kettensäge irgendwie angelegt hat. Mhm. So ist es natürlich auch nicht.
Zumal ein paar Schulden eben noch aus den letzten Jahren ja rübergeschleppt wurden, Wo man auch schon über die Verhältnisse gelebt hat offensichtlich.
Genau, so ist es. Es hieß in der Haushaltsdebatte auch irgendwo, die schlechten Haushalte werden nicht in den schlechten Jahren gemacht, sondern in den guten. Also das, was man jetzt damit rüberschleppen muss aus den Dingen, die man sich geleistet hat, die man sich eigentlich nicht hätte leisten können, das müssen die jetzt halt ausbaden.
Und gerade weil Sie ja in der letzten Regierung auch selber beteiligt waren, ist, glaube ich, auch ein sehr erhellender Blick darauf, weil du sagst, wie ist die Performance? Also da wird doll kritisiert, dass das BSW zum Beispiel die Zuschüsse für die Tafeln streicht. Die Partei, die vorher dafür geworben hat, wir kümmern uns um die Armut, aber die Steven Breetz von der CDU, der in der Haushaltsdebatte da ganz, ganz energisch nachgefragt hat, der weiß auch ganz genau, dass das eigentlich eine Einmalförderung im Brandenburg-Paket war für die Tafeln. Die Tafeln ansonsten gar nichts aus dem Haushalt bekommen. Das weiß er sehr genau. Da kriegt man dann so ein bisschen das Gefühl, was das heißt, wenn, wie Markus sagt, die CDU sich da in ihrer Oppositionsrolle gefunden hat.
Und sich plötzlich ihr Herz für die Tafeln entdeckt oder auch für den sozialen Wohnungsbau. Ist ja auch sehr interessant, wie man da quasi neue Prioritäten in der Opposition plötzlich entdeckt. Auch eine spannende Sache. Und ein Wort zur AfD. Die droht mit einer Verfassungsklage und sagt, also wenn das hier weiter so geht mit den Schulden und keine Schuldenbremse vom Bund, dann gehen wir nach Karlsruhe und klagen erstmal gegen den Haushalt.
Genau, also die AfD bleibt sich zumindest selber treu. Also so konkrete Kritik wie die CDU äußert man da gar nicht mal erst, sondern das ist einigermaßen fundamental, wenn das hier so bleibt, dass die Förderung der erneuerbaren Energien, Photovoltaik, neue Windkraftanlagen entstehen, wenn das aufrechterhalten wird, dann sind wir mal auf jeden Fall dagegen. Wenn es nicht weniger wird bei der Unterstützung von Geflüchteten, dann sind wir dagegen. Es ist ihnen eben nicht genug, dass auf Bundesebene die Schuldenbremse gekippt wurde, sondern das bedürfe eben noch einer Landesregelung. Und wenn die nicht kommt, da ist dann Hans-Christoph Berndt, der Fraktionsvorsitzende, ganz klar, dann klagen wir.
Was würdet ihr sagen, wo wird in den nächsten Wochen noch zuerst nachgebessert? Also zum Beispiel bei den Lehrern, bei der Bildung, weil es so laut war?
Absolut. Also das glaube ich schon. Das und ist etwas, was eben weil sie sich vorher so auf die Fahne geschrieben haben. Ich glaube, da müssen stehen sie dann auch am Ende im Wort und müssen tatsächlich nachbessern.
Und weil es so nötig ist und weil es so ein die Leute so bewegendes Thema ist. Man kann ja hinkommen, wo du willst, wenn du mit Leuten sprichst, dann kommt man schnell darauf, wie die Schulen aussehen und wie schlecht unsere Schüler abschneiden. 25% erfüllen nicht die Mindeststandards bei Mathe, 30% nicht den Mindeststandard beim Lesen. Also wo willst du da sparen?
Also soweit die Ostergeschenke aus der Brandenburger Landespolitik. Vielen Dank, Markus und Nico. Ich wünsche euch auch schöne Ostern. Hoffe natürlich, dass bei euren Osternestern dieses Jahr nicht gekürzt wurde.
Das hoffe ich auch.
Und ich verabschiede mich noch mit einem Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek. Da finden Sie nämlich neben der Spreepolitik auch jede Menge andere tolle Podcasts, zum Beispiel Im Visier mit Uwe Madel und Elvira Siebert. Die beleuchten die Hintergründe von ungewöhnlichen Kriminalfällen in Berlin und Brandenburg. Also hören Sie da gerne mal rein. Auf jeden Fall natürlich auch wieder in die nächste Ausgabe der Spreepolitik nächste Woche. Ich bin Amelie Ernst und ich sage Tschüss und schöne Ostern.